Moin Moin und herzlich willkommen an diesem Dienstag, dem 7. April 2026, dem Dienstag nach Ostern. Es ist wieder Zeit für eine neue Episode von Carbon und Laktat, dem Podcast von Trimark.de und der Zeitschrift Triathlon. Und mir gegenüber sitzt euer Chefredakteur
Nils Fleeshardt, guten Tag.
Ich bin Frank Wechsel, euer Publisher, und wir haben gar nicht mal über ein Rennen zu berichten, denn es war ja Ostern, das große Ostereiersuchen.
Ja, genau. Seltsame luftleerer Raum fast im Triathlon. Haben sie uns kurz vor Ostern wurden wilde Startlisten gedroppt und dann waren wir da alleine ohne Rennen und jetzt müssen wir noch ein bisschen warten, bis es losgeht.
Ja, ich war ja in meiner Heimat, wäre der Paderborner Osterlauf nicht weit gewesen, aber der ist mir einfach zu schnell.
Ja, fix. Schnell laufen ist angesagt dieser Tage.
Dafür braucht man auch schnelle Socken und damit wären wir beim Werbepartner der heutigen Ausgabe. Was haben Laura Philipp, Martin van Riel, Rico Bogen, Jan Stratmann und Lena Meissner gemeinsam? Richtig, sie alle vertrauen auf unseren heutigen Werbepartner und das ist In Silence. Ich nehme es vorweg, mit dem Rabattcode LAKTAT könnt ihr bis zum 20. April 15% auf alle Produkte auf insilence.com sparen. In Silence muss ich den meisten von euch wahrscheinlich gar nicht mehr groß erklären und vorstellen. Die Marke kommt hier aus Hamburg und ist der Sockenspezialist im Triathlon und Running. Und die bieten Produkte für wirklich jeden Anlass. Von dicken Merino-Socken für den Winter bis hin zum superdünnen Ultra-Light-Modell für die heißesten Tage. In Silence deckt das gesamte Spektrum an Modellen, Farben und Designs ab. Fans bunter, aber auch schlichter Socken kommen hier voll auf ihre Kosten und da haben wir hier redaktionsintern auch einige.
Ich wollte gerade sagen, du hättest einfach bei der Aufzählung zwar weniger schnell, aber nicht weniger begeistert, was In Silence angeht, hättest also noch ein paar Namen aufzählen können.
Fangen wir nochmal an. Was haben Nils Fleeshardt, Anna Bruder, Laura Philipp, Mann van Riel und so? Nein.
Genau. Sich an,
ja, als Goodie zum Start in den Frühling und die anstehende Triathlon-Saison hat In Silence ein Angebot für euch parat mit dem Code Laktat mit K, gibt es bis einschließlich 20. April 15% Rabatt auf alle Produkte auf insilence.com. Ausgenommen sind bereits reduzierte Artikel. Also, egal ob für das tägliche Training, das nächste Trainingslager oder vorausschauend schon für die Rennen, jetzt ist die Gelegenheit, sich mit den neuesten Styles einzudecken und jetzt geht es mit schnellen, gut eingepackten Füßen zurück in den Podcast. Und für diejenigen, denen ich zu schnell gesprochen habe, gibt's das Ganze natürlich auch in den Shownotes.
Oh Gott sei Dank. 15% ist hängen geblieben bei mir.
Und der Code Laktat.
Ja, sehr gut.
Ja, schnelle Läufe, du hast es erwähnt.
Ja. Ganz genau. Ja, auf Instagram verfolgt. Ich habe gedacht so, was machst du die ganze Zeit jetzt? Rennen ist tatsächlich noch ein bisschen hin, aber Triathleten und Triathletinnen sind ja trotzdem fix unterwegs und ich nehme an, du spielst auf Cassandre Beaugrand an, die einen neuen französischen Rekord aufgestellt hat.
Ja, über welche Distanz und in welcher
über
Zeit?
Über die 10 Kilometer, 30 Minuten 52 hat sie gebraucht. Und hat sich danach filmen lassen, wie sie, was man eigentlich vom Marathon kennt, rückwärts die Treppen runtermarschierte in ihrer Story. Also daran kann man festhalten, alles rausgetan, würde ich sagen.
Alles rausgetan, das ist eine fixe Zeit, da müssen sich viele Kerle warm anziehen.
Ja, es ist, ich finde es gerade total interessant, dass gerade eben auch so die Kurzdistanz ja jetzt gerade im Moment sich auch ja ausprobieren noch irgendwie so auf verschiedenen Dingen. Und das scheint ja irgendwie auch so ein Ding zu sein. Der Olympiasieger Alexi, den hat es ja auch auf die zu den Spezialisten, zu den Läufern sehr, sehr erfolgreich hingezogen. Und ja, es war gar nicht mehr damit zu rechnen unbedingt, weil man eigentlich haben wir ja gesagt, ja, jetzt ist wieder Triathlon angesagt bei Alexi, aber auch der bleibt dem Laufen noch so ein bisschen treu und der steht die schnelle Zeit noch an, wobei gar nicht seine eigene Zeit diesmal das Wichtige ist, sondern die seines in Anführungszeichen Teamkollegen. Alexi wird nämlich Pacemakers, gerade veröffentlicht worden vor wenigen Tagen beim London-Marathon und damit gibt er quasi zurück, denn ich weiß gar nicht genau, wie der Name ausgesprochen wird, bin ich ganz ehrlich, Emil Keres, der hat ihn nämlich gepaced in Valencia, als er die zweitschnellste britische Zeit jemals gerannt ist und jetzt soll die die schnellste britische Zeit fallen in London und Alexi will zurückgeben und will mithelfen und will diesmal der Pacer sein. Ja,
damit Mo Farah hält den Rekord, glaube ich.
Ganz genau, ja. Damit das gelingen kann. Ich finde das, immer wieder höchst spannend, darüber zu gucken. Und man würde sich das bei so vielen Athleten und Athletinnen wünschen, ne? Dieses Rüberschauen und denken so, was könnten die wohl, wenn? Das finde ich immer ganz, ganz, ganz spannend.
Ja, was könnten die, wenn? Wie das geht, nicht nur wenn, sondern wie das geht, das könnt ihr lesen auf trimark.de. Da gibt es einen Artikel unter Triathlon Plus von Simon Müller. Der hat sich nämlich mit den 1-Kilometer-Intervallen immer so im 2,45er-Tempo von Alex hier je beschäftigt, mit denen er sich ja sowohl auf diese Laufherausforderung als auch auf die Triathlon-Rückkehr vorbereitet.
Irgendwann wird es passieren. Irgendwann wird er wieder einsteigen und dann werden wir wieder sehen, was so möglich ist.
Ja, also das ist ein echt schöner, langer Artikel im Simon-Müller-Style. Wie gesagt, wenn ihr ein Triathlon-Abo habt oder ein Triathlon-Plus-Abo, das ist ja das Gleiche. Ansonsten für alle, die es noch nicht haben, tri-mag.de/plus. Da habt ihr dann Zugriff auf solche Leckerbissen.
Das Geile an diesen Trainingseinheiten der Woche, die Simon da immer sich vorknöpft und irgendwo aus den Weiten ist, es gibt ja ein paar Athleten, die wirklich viel veröffentlichen und da kann man auch immer recht viel rauslesen. Also allein von dem, dass einem dann der Mund offen steht, zu was die imstande sind, finde ich an diesen Artikeln immer so schön, dass eben auch so die Brücke geschlagen wird dazu, was kann ich als Age-Grouper da rausholen? Denn natürlich kann man sich nicht vergleichen, was die Zeiten angeht, aber wenn man den Sinn hinter diesen Einheiten verstanden hat, dann kann man möglicherweise auch für sich selbst was rausziehen und überlegen, wie kann ich das sinnvoll in mein eigenes Training mit einbauen. Ne? Und das finde ich, immer sehr, sehr spannend. Ich liebe diese Serie.
Ja, ja. Großes Kino. Ja, mit viel Insights, die halt nur ein Simon Müller hat.
Ja, und also jeder, der sich die Zeit nimmt, so Strava durchzuforsten und das seinen Beruf nennen darf. Ist doch schön.
Ja, ja. Apropos Olympiasieger, wir sind im Wahlkampf, jetzt aber so richtig.
Ja, du wahrscheinlich noch ein bisschen mehr als ich.
Ja, ich ein bisschen mehr.
Wir müssen ja so ein bisschen Klarheit. Also ich bin ja hier um Neutralität bemüht. Ich glaube, bei dir weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, so viel können wir da nicht reininterpretieren. Und erzähl mal, um was es geht überhaupt.
Es geht um mögliche Olympische Spiele 2036, 40 oder 44 in Deutschland. Und um mal das positivste Signal vorwegzunehmen, Deutschland wird sich um diese Olympischen Spiele bewerben. Und um da auch gleich die Kritiker abzuholen, nein, Deutschland wird wahrscheinlich nicht die Olympischen Spiele 2036 bekommen. Das ist Sportdiplomatie.
Wobei ich ehrlich gesagt, da grätsche ich gerade mal rein, ich den Gedanken eigentlich ehrlich gesagt gar nicht so schlecht gefunden hätte, um dieses Zeichen zu setzen. Aber ich weiß, man kann das auch anders interpretieren. Auch mit Berlin, gerade mit Berlin. Um zu sagen, so, das war, das ist. Aber ich weiß, dass das nicht jeder so sieht.
Ja, ich halte es für international ein großes Wagnis.
Ja, das ist wahrscheinlich so, aber ich hätte das Zeichen schön gefunden, aber ich finde es auch zu jedem anderen Zeitpunkt schön, wenn Olympia nach Deutschland kommt.
Ja, wir haben jetzt erstmal die Spiele in L.A. in zwei Jahren, 2028. Die beginnen mit der Titelverteidigung von Cassandre Beaugrand, denn der Frauentriathlon Einzelstart ist die erste Medaillenentscheidung von LA 28 am Venice Beach.
Hast du jetzt prophetisch die Titelverteidigung oder meinst du den Versuch der Titelverteidigung?
Den Versuch der Titelverteidigung, ja. Genau. Deutschland wird Olympiasieger. Eben drin, im Einzel, da sind wir uns einig. Ja. Dann haben wir 4 Jahre später Brisbane mit dem Triathlon-Areal Gold Coast, wo gerade das T100-Rennen der Frauen stattgefunden hat, wo schon mindestens zweimal WTCS Grand Finals stattgefunden haben, also wirklich Triathlon-Hochburg.
Ja.
Ja, also ist jetzt nicht direkt Brisbane City, aber es ist perfekt da. Ja.
Es ist einfach, hat einfach auch jetzt schon, wir haben ja schon drüber gesprochen, auch hier schöne Bilder auch schon geliefert und man kann sich richtig schön vorstellen, die Leute haben Bock auf Triathlon, wunderbar.
Ja, wunderbar. Mit der einen Einschränkung, das war der einzige und wirklich merkliche Sonnenstich, den ich je hatte, als ich da den ganzen Tag Triathlon fotografiert habe und irgendwann merkte, oh, jetzt wird's komisch. Ja,
ja nun.
Ne? Ja, dann haben wir eine Vakanz. Wir kommen aus Europa, gehen nach Nordamerika, dann nach Australien und dann ist die Frage, wer ist wieder dran? Europa schon wieder? Nee, ich gehe mal davon aus, 36 gehen die Spiele irgendwo so in den Bereich, ja, wer macht sich da gerade stark? Arabische Länder, Indien, und das muss relativ bald entschieden werden, ja, weil das sind dann die nächsten zu vergebenen Spiele. Früher gab es mal diesen festen Vorlauf von 7 Jahren. Wir reden in Deutschland über Spiele in 14 Jahren, im Jahr 2040. Und da ist jetzt Wahlkampf, ja. Und zwar nicht der Bewerberstädte gegeneinander, sondern intern, ja. München hat im letzten Oktober einen riesen Aufschlag gemacht mit einer Unterstützung in der Bevölkerung von 2/3. Das ist großartig. Das haben die richtig, richtig gut gemacht. Und darum habe ich eben gesagt, Deutschland wird sich um Olympische Spiele bewerben, 2040, denn München ist gesetzt, ja.
Ja.
Selbst wenn alle drei anderen Kandidaten jetzt ausscheiden,
ja,
Deutschland wird sich bewerben, das ist beschlossen und München hat die wohl wichtigste Hürde im Vorfeld, den positiven Bürgerentscheid, gemeistert.
Was glaubst du, weil die anderen ja noch ausstehen, da können wir gleich nochmal drüber sprechen, was glaubst du, wieso ist denen das gelungen, was haben die richtig gemacht?
Die haben die European Games gehabt, die glaube ich richtig gut gezeigt haben, was diese Wettkampfstätten heutzutage noch können. Ja, und es sind sehr viele Erinnerungen da an München 72. Es sind sehr viele, ich erzähl's gleich, ich habe eine Medaillengewinnerin getroffen. Ne? Es ist eine positive Stimmung da. München ist natürlich viel Fußball. Ja, aber Herr Söder, der ja wirklich auch als Maskottchen dahinter steht, der hat es sehr gut geschafft, das Ganze zu verkaufen und Konzepte zu erarbeiten mit dem Landessportbund und so weiter, die schon mal gut sind und die auf der Historie von 72 aufbauen. Mhm. Ja, und München ist ja gefühlt, selbst gegen Hamburg manchmal ein Dorf, ne, auf der anderen Seite Weltstadt. Also ich glaube schon, das kann da sehr gut funktionieren, ja. Also und es sind dann ja fast 70 Jahre vergangen seit den Spielen in München und es werden nicht mehr viele sein, die sich da dann dran erinnern können, aber jetzt sind es noch viele, ja. Und diese positive Stimmung, die können Großereignisse, ja, das Oktoberfest, was ist das jedes Jahr für ein Großereignis? Ich meine, da haben wir hier so ein bisschen, wir sind immer noch ein bisschen gebrannt vom G20-Gipfel, ja, aber München macht das jedes Jahr und alle paar Jahre mit dem Terrordrohung und so weiter, das können die, ja, das haben die im Griff, ja.
Ja, und du sagst, es ist Wahlkampf, es wird jetzt in den anderen Regionen entschieden.
Genau.
Vielleicht kannst du bist da tiefer drin als jeder von uns hier in dem Thema, weil Olympia einfach dich schon so oft begleitet. Du warst unfassbar oft da, nämlich wie oft?
8-mal.
8-mal selbst dabei gewesen bei Olympischen Spielen. Das ist natürlich auch, das gibt es auch nicht so viele, die das von sich behaupten können, würde ich mal behaupten. Was glaubst du, was ist jetzt Teil der nächsten Wochen? Also was kommt auf einen zu? Was muss man wissen? Wie verfolgt man das am besten?
Ja, es gibt erstmal nächste Woche ein doppeltes Referendum. Nächste Woche am 19. April ist nämlich Deadline für 17 Kommunen in NRW, die mit der Bewerbung Rhein-Ruhr ein sehr flächiges Konzept vorgelegt haben, wo viele sagen, ja, das kann gut funktionieren, weil die brauchen nun wirklich nichts bauen. Ja, die haben in diesem ganzen Konglomerat Rhein-Ruhr, ich weiß nicht, ich glaube im Leichtathletikstadion ist es ein bisschen schwierig, weil die ganzen großen Arenen zu Fußballarenen umgebaut sind, aber die haben zumindest sehr, sehr viel Infrastruktur, sowohl was Sportstätten betrifft, als auch was Unterkünfte betrifft und so weiter, die müssen das nicht auf engen Raum machen, ja, haben aber auch das Problem, dass sie jetzt in 17 Rathäusern abstimmen lassen. Ja, das ist der sogenannte Ratsbürgerentscheid für die Olympischen und Paralympischen Spiele. Das muss man ja immer mitdenken, in Rhein-Ruhr. Und zeitgleich läuft das Referendum in Kiel für die Segelwettbewerbe. Hamburg würde mit Kiel gehen, Schilksee, auch Triathlon-Historie durch den Schleswig-Holstein-Triathlon. Da wurde geschwommen und dann an die Nordsee rübergeradelt und da gelaufen. Ne? Das war alles Schilksee-Olympiazentrum. Das ist alles alt und klein. Ja, also das ist. Kiel würde sich über dieses Upgrade freuen, von daher gehe ich davon aus, dass wie beim letzten Referendum vor, wie lange ist es her?
2015.
2015, wie beim letzten Referendum, es nicht an Kiel scheitern wird. Ja? Ich glaube, München würde mit Warnemünde gehen, Fragezeichen bin ich jetzt nicht.
Ja? Keine Ahnung.
Das hat man damals auch gemacht, dass Kiel erstmal abgestimmt hat, ne, dass da schon mal ein Haken dran ist, um das auch so ein bisschen als Effekt mitzunehmen in den Hamburger Wahlkampf. Der endet am 31. Mai mit dem Referendum hier in der Hansestadt. Ja, nur die Stadt, da gibt es ein bisschen Kritik dran von den umliegenden Gemeinden, Kommunen und so weiter. Wir sind noch genauso betroffen. Jein, ja. Ich meine, wir haben auch einen Hafengeburtstag, wir haben auch einen Ironman, der ein bisschen ins Umfeld... Okay, anderes Thema. Ne? Ja, aber Hamburg ist jetzt im Wahlkampf. In 2-3 Wochen werden die Wahlbriefe verschickt und dann gibt es eben einen Zeitraum von, ich glaube, 5 Wochen insgesamt. Es ist größtenteils eine Briefwahl, wo es eben darum geht, möglichst viele an die Urne zu bekommen, um wirklich ein repräsentatives Bild zu haben und nicht, dass am Ende, es wäre einfach unschön, wenn am Ende die eine Seite behauptet, ja, die andere hat einfach mehr mobilisiert. Es wäre schön, wenn so viele wie möglich abstimmen und ihre Meinung abgeben, weil das ist Demokratie und da wird am Ende ein Ergebnis stehen. Und Hamburg wirft da verschiedene Dinge in die Waagschale. Das ist einmal, wir machen es anders als NRW, wir machen es nämlich sehr, sehr, sehr kompakt. Ja, das ist auf kleinstem Raum, das wird sehr spannend. Wir teilen uns unser Triathlon-Areal quasi mit der Eröffnungsfeier und den Bogenschützen auf der Binnenalster mit Pontons. Also da, wo die Bilder, die man kennt von den WTCS-Rennen, wo die Athleten reinspringen, das gibt es so nicht, weil da liegen Pontons. Ja, und die wird man ja nicht rückbauen nach der Eröffnungsfeier. Man hat ja noch gar keinen Zeitplan und so. Und dann gibt es ein anderes Ponton, da findet dieses 3-gegen-3 Basketball statt. Und es gibt die Bogenschützen da, alles auf der Binnenalster und eben auch Triathlon. Also ein bisschen Wasser wird uns überbleiben. Ja. Und dann hat man hier das Heilig-Geist-Feld, das kennt man vom Hamburger Dom, von der großen Party, neben dem Millerntor-Stadion vom FC St. Pauli. Da würde, ich glaube, im Millerntor-Stadion würde Hockey ausgetragen, auf dem Heilig-Geist-Feld Beachvolleyball, mit diesem großen Bunker als Hintergrund. Beachvolleyball-Stadien brauchen immer einen Hintergrund. Ne? Eiffelturm haben wir nicht zu bieten, aber nehmen wir einen Bunker. Und da sind reihen sich dann die ganzen Messehallen aneinander, wo man natürlich alles machen kann von Judo, Taekwondo, Karate, was bis dahin auch immer olympisch sein wird und nicht.
Yeah.
Vielleicht Fitness Racing, High Rocks, keine Ahnung, typische Messehallengeschichte.
Wäre ja so Back to the Roots.
Ja, genau.
Ja, schauen wir mal. Glaubst du,
und dann noch als Highlight natürlich das zweite Olympia-Cluster im Volkspark. Jeder kennt das Volksparkstadion. Ja, das ist wohl baufällig bis 2040. Das heißt, es muss ein Neubau her. Das wird dann das Olympiastadion als Leichtathletikstadion später zurückgebaut zum Fußballstadion für den HSV. Der HSV tritt sein Stadion dann an die Schwimmer ab und danach wird es abgerissen.
Ja.
Und dann haben wir noch eine Eventhalle daneben. Und auf dem Weg dorthin zwischen City und da, die Science City Bahrenfeld, momentan Trabrennbahn. Schöne Grüße an Hadi Töne, das ist seine sportmoderatorische Heimat. Da hat er viele Pferderennen moderiert. Die kommt weg, da kommt die Science City hin. Das ist so ein Konzept aus Forschen und Wohnen auf engem Raum, also so eine Art Unicampus, der aber vorher einmalig dient als Unterbringung für die olympischen und paralympischen Sportler, Begleiter, Betreuer, Journalisten teilweise. Es gibt immer auch ein olympisches Mediendorf und ja, und darüber stimmen wir jetzt hier ab. Du darfst nicht, ich darf.
Ich darf, ich kann nur zugucken, ja.
Ja.
Und genau, deswegen bist du nicht ganz neutral, weil du musst ja mit abstimmen.
Ja, und wie gesagt, ich bin im Wahlkampf. Ich hatte letzte Woche sogar die Chance, mit Herrn Tschentscher kurz zu sprechen, ja, und es war eine öffentliche Veranstaltung in einem Sportverein und ich bin da hingegangen und musste ein bisschen angeben und habe gesagt, Herr Tschentscher, mit 8 Olympischen Spielen war ich wahrscheinlich der in diesem Raum, der am häufigsten da war, aber das Hamburger Konzept gefällt mir wirklich gut und das hat auch eine gewisse Neutralität, weil ich habe viele Konzepte gesehen, sehr viele lange Wege und so, das macht Hamburg anders, das macht sehr kompakt, ja. Ihr Niedersachsen bekommt auch zwei Dinge ab und zwar das Vielseitigkeitsreiten in Lohmühlen und das Outdoor-Schießen, sprich hier Tontauben und was auch immer es ist, in einem Ort, von dem ich noch nie gehört habe, den ich dir auch nicht reproduzieren kann.
Jetzt. Ja, der ist ja auch noch ein bisschen Zeit. Aber was ich spannend finde, du hast es gerade angesprochen, du hast schon viele Konzepte gesehen und jetzt ja auch gerade wenn wir uns an die letzten Spiele erinnern in Paris, war ja unheimlich viel Begeisterung, vor allen Dingen, also bei mir zumindest und ich glaube auch so allgemein darüber, was sie sich haben einfallen lassen, wie sie die Städten in die Stadt einbinden, wie sie die Stadt nutzen, spektakuläre Gebäude, Gegebenheiten damit. Also was mir, klar, also ich meine, die Wasserqualität der Seine, fangen wir nicht nochmal davon an, aber egal, die Bilder, die es erzeugt hat, die waren fantastisch oder Reiten in Versailles oder solche Dinge, wo man einfach gesagt hat, okay, das olympische Radfahren hoch Montmartre, das waren einfach richtig, richtig große Highlights. Glaubst du, dass man so Spiele nehmen kann und sagen kann, irgendwie so, ey, wir gucken uns einfach das an, was bei denen richtig gut gelaufen ist, und wenn das jeder gut fand, warum, dann gucken wir nach was Ähnlichem? Oder ist es einfach so, so, so unterschiedlich von Stadt zu Stadt, dass man das gar nicht erst anfangen braucht?
Es gab da ein Umdenken beim IOC. Früher hat man die Städte den Olympischen Spielen angepasst. Heute passt man die Olympischen Spiele den Städten an. Und das hat Paris gezeigt, wie gut das funktionieren kann, indem man die Stadt eben integriert und nicht große Betondinge irgendwo hinbaut, die man danach nie wieder so nutzen wird. Ja? Also diese Integration von Öffentlichkeit, ich meine, das haben wir auch in verschiedenen, Triathlon ist da ein Vorreiter. Ja? Was haben wir an spektakulären Triathlon-Bildern aus aller Welt gesehen? Ich meine, wenn wir allein an die Olympiarennen denken, Sydney, ja, das waren die ersten vor der Oper, spektakulär. Dann Vuliakmeni bei Athen, eher so, ja.
Kann ich mich ehrlich gesagt nicht dran erinnern?
Ja.
So, ne? An die Bilder? Also ja. habe ich nicht präsent.
Dann Peking in Xiangping.
Haben wir alle aufgrund eines Namens parat.
Ja, Jan Frodeno, ein 650.000 Einwohner, kleiner Vorort von Peking, 65 Kilometer außerhalb. Der Staudamm und diese Pagoden im Hintergrund. Ja. Ja, diese Pagoden im Hintergrund, das war ein Freizeitpark, der war seit vielen Jahren stillgelegt. Ja, aber für die Fotos war das nach wie vor geil. Ne?
Super, ja.
Dann London, der Hyde Park. Ne? Natürlich auch noch mit britischer Doppelmedaille. Ja, mit ewig verzögerter Siegerehrung, weil der kleine Brownlee einfach nicht aufs Treppchen konnte. Dem ging es so schlecht nach dem Rennen. Ja. Wo sind wir dann? 16, Copacabana, Rio de Janeiro.
Absolut.
Ne? Also, ja, es ist eher so der Ort, der Name Copacabana, es fehlt eben so das ikonische Bauwerk vielleicht.
Ja, wobei ich finde so die Küste, dann tatsächlich auch der Strand, ich sehe immer nur wieder die Bilder von leider von Anne Haug, wie sie aus dem Wasser kommt und sehr, sehr schlecht platziert war. Das war aber dann, wenn man das Neutrale angeguckt hat, das Rennen war natürlich dann auch Triumphzug und spektakulär darauf und runter, auch mit Steigungen, was natürlich auch richtig, richtig cool war auf der Radstrecke.
Ja.
Das ist ja auch nicht was man automatisch hat, sondern was da schön eingebaut war. Also das ist mir auf jeden Fall auch kleben geblieben, ja.
Ja, dann 20, verschoben nach 21. Wir erinnern uns alle an dieses ikonische Bild des Triathlons. Das Boot muss noch mehr im Weg.
Das Boot muss weg.
Das Boot muss weg, ja. Nein, aber die Rainbow Bridge von Tokio, Spiele ohne Zuschauer. Beim Triathlon haben sich so ein paar an die Strecke gemogelt, dann irgendwie sehr schwierig natürlich.
Ja. Wobei da ist mir in Erinnerung geblieben, einfach die wie spektakulär die Übertragung war. Diese Kamerafahrten mit riesigen Kränen, die dann oder auch an so Seilbahnen mitgefahren sind und so weiter. Und dann natürlich das spektakuläre Ende.
Ja.
Was einfach auch ein richtig, richtig großer Batzen Triathlon-Geschichte war,
also
abgelaufen ist mit allem drum und dran. Ja, war Werbung für Olympischen Triathlon auf jeden Fall.
Und dann hatten wir Paris, Bilder sind bekannt, das Schwimmen in der Seine, ein bisschen schwierig, aber dann auf dem Rad diese Kulisse, Grand Palais, Petit Palais, Champs-Élysées, das war großartig, ja. Auch in so einem kleinen Cluster, da haben ja vorher noch Taylor Nipp und Kolleginnen und Kollegen die Olympiasieger im Einzelzeitfahren im strömenden Regen gesucht und direkt nebenan das Grand Palais, mit dem haben wir uns, mit den Sportlern haben wir uns quasi das Pressezentrum geteilt. Da war dann Fechten zum Beispiel. Ja, also das war spektakulär und wie gesagt, jetzt geht es weiter.
Ja, genau, das sind auch das. Ja, ist ja groß zu erwarten, ne? Auch in L.A., Beachlife hoch 10, dann über Surfers Paradise haben wir schon gesprochen.
Mhm.
Ja, was kommt da noch und was kann Deutschland dann bieten?
Was kann Deutschland bieten? Ne? Triathlon-Strecken, soweit bekannt, drei Bewerber, Städte, Regionen haben sich geäußert. München würde es gerne im Olympiapark machen. Das ist immer die Frage, gibt der das dann her oder ist der zu voll? Das wäre schade, wenn man da an die Regatta-Strecke ausweichen würde. Aber wir sind jetzt in der Phase, wo wir hier in Hamburg noch die Bevölkerung überzeugen müssen. München ist schon ein Schritt weiter. Die müssen die Sportverbände überzeugen, die am 26. September dann in Baden-Baden über den deutschen Kandidaten abstimmen werden. Und dann geht es ja erst international weiter. Dann muss man sich halt gegen... Wir gehen davon aus, es gibt ein Europacluster, da werden sicher wieder, wie immer, Istanbul und Madrid mit dabei sein. Wer weiß, wer bis dahin noch dazu kommt. Und dann muss man sich gegen dann wird es irgendwie feststehen, okay, Europa ist mal wieder dran, 40 oder vielleicht auch 44 erst. Und dann gibt es eine Handvoll Kandidaten und da muss man sich dann durchsetzen. Und das kann München mit dem Olympiapark, das kann Hamburg mit dem super spektakulären Triathlon-Areal Alster, Mönckebergstraße, Rathaus. Ja, das kann NRW mit dem Medienhafen in Düsseldorf. Ja. Berlin, entweder Potsdam, da gab es schon mal deutsche Meisterschaften. Auch super spektakulär von der Kulisse, muss man sagen. Mhm. Da würde man sicher da Songs mit einbeziehen oder so. Oder das, was wir kennen, Wannsee und dann mit Ziel am Olympiastadion, wie wir es von den Finals auch schon kennen. Werden wir sehen, ja. Wobei, ich habe jetzt über tolles Votum in München gesprochen, über das jetzt anstehende in NRW, dann Hamburg. Berlin hält sich da so ein bisschen raus. Um es jetzt mal sehr vereinfacht zu sagen, Berlin sagt, lass uns doch erstmal das Votum der Sportverbände holen und dann fragen wir unsere Leute, ob die es denn überhaupt wollen. Und damit, ja also Berlin hat, glaube ich, von allen Städten und Regionen die größten Probleme, solche Konzepte durchzusetzen. Da läuft ja parallel auch noch die Überlegung, eine Expo auszurichten. Da weiß man noch nicht, was passiert langfristig mit dem Flughafen Tegel, mit dem Tempelhofer Feld. Man hätte stadtnahe Areale. Es gibt den Olympiapark, den historischen. Ich meine, das Stadion ist ja auch schon tausendmal umgebaut. Da hat ja auch eine Fußball-Weltmeisterschaft stattgefunden, Finale. Ja. Leichtathletik-Weltmeisterschaften. Also, die könnten es sicher, wenn sie denn wollten, aber ich hab da eher meine Skepsis. Jetzt, heute ist es ja irgendwie so ein Olympia-Boxkampf gerade zwischen Wüst und Söder, ne? NRW gegen München oder Rhein-Ruhr gegen München. Herr Tschentscher ist ja da nicht so der Boxer wie der Söder, aber Herr Tschentscher sagt ganz klar, wollen wir uns das nochmal gefallen lassen, dass diese ganzen öffentlichen Gelder wieder in den Süden gehen? Lass uns das nach Hamburg holen. Ja, das würde so viel Investitionen in dieser Stadt möglich machen, die ohne Olympia nicht möglich sind. Und dann kommen immer die Kritiker, nur Olympia und so, die sagen, ja, das Geld können wir doch besser in eine Rolltreppe bei der nächsten. Das wird ja alles nicht passieren. Olympia macht einfach zusätzliche Gelder auf, die der Stadt guttun würden.
Wollte ich gerade sagen, kannst du da so aus deiner Erfahrung auch, was andere steht, ich weiß, dass du dich da auch mal viel mit beschäftigst, irgendwie so was andere Länder vorgemacht haben, wie ist so das Verhältnis von denen, die am Ende gesagt haben, war eine richtig gute Idee, dass wir es hatten, zu irgendwie so, war ein teurer Spaß?
Ja, ich sag mal so, die letzten beiden europäischen Austragungsorte mit London und Paris, die sagen schon, ja, das ist gut. Ich meine, an Athen ist ganz Griechenland pleite gegangen und in Rio hat man sich beworben, als man irgendwo glaubte, man hat Öl gefunden, dann ist der Ölpreis gesunken, das war alles nichts wert, die haben sich auch komplett übernommen. Ich glaube schon, dass Olympia mehr Chancen hat in Städten und Regionen, die sich das eh erst schon leisten können und die da offen sind für alles, was Olympia mitbringt. Ja, also jetzt im Jahr 2040, über was reden wir im Stadtbild? Wir reden garantiert über autonome Mobilität, über E-Mobilität sowieso, aber über autonomes Fahren. Ja, und kann es einen besseren Booster geben, als dass eine Stadt sich weltweit präsentieren will und sagen kann, hey, sowas funktioniert hier bei uns?
Ja.
Ne? Also,
ja, ich bin gespannt. Also es ist ja oft so, dass wenn sowas ansteht und über so riesige Dinge, die weit in der Zukunft liegen, dann die Bedenken überwiegen. Weil das Stichwort Expo gerade gefallen ist. Ich weiß nicht, wie die Expo ist, weil ich damals in Hannover war, als es stattgefunden hat. Da waren ja auch wilde Geschichten und auch als die Expo dann lief und so weiter, viel Kritik und das war alles unsinnig und so weiter. Ich kann nur sagen, das Stadtbild Hannover vor der Expo und das Stadtbild nach der Expo, wenn man die Wahl hat, welches nehme ich garantiert das Stadtbild nach der Expo.
Ja.
Mit fantastischen neuen Dingen, die da entstanden sind und ja, am Ende auch coolen Erinnerungen. Aber das ist nur ein anderes Ding.
Expo 2000 mit diesem teuren Jingle, wir haben ihn noch in den Ohren, also unsere Generation. Ich habe von 97 bis 99 in Hannover gewohnt. Ich habe letztendlich meine Hannoveraner Studienzeit auf einer Baustelle verbracht. Ja. Aber danach ist es wirklich schön geworden. Und ja, ich meine, auch was in Paris übrig bleibt, ja, es muss auch nicht alles übrig bleiben. Wie gesagt, man braucht diese Stadien oft im Nachhinein nicht mehr. Und vielleicht gibt es irgendwie eine coole Nachnutzung. Da ist man aber heute viel, viel weiter als noch vor vielen Jahren. Also wenn man googelt, irgendwie Bauruinen, Olympia, Athen, das ist grausam. Ja, aber das hast du auch in Hannover von der Expo. Ja, wenn du heute mal über das Gelände fährst, ne, was nicht Messegelände ist, diese alten Pavillons, wo der Prinz damals dran gepinkelt hat und so, die wuchern dazu. Also
klar, aber auch da ist viel weiter genutzt worden. Mhm. Und ja klar, das, was irgendwie nicht weiter da ist, dann viel Schrott.
Ja. Ja,
das stimmt schon.
Ja.
Das
ja.
ist richtig.
Ja, also von daher...
Schauen wir mal. Aber was mich noch interessiert ist, du hast gesagt eben so, ja, international muss man da mal gucken. Wie ist so, wie schätzt du das ein, die internationale Stimmung? Ich kann mir vorstellen, dass man, also wie hoch sind die Chancen, dass Deutschland das dann auch bekommt? Weil wir sind ja eigentlich schon, wenn man das so sagen darf, sind wir eigentlich schon mal wieder dran. Wenn wir ja. sagen, wir haben es natürlich, also Deutschland hat es auch häufig versucht schon, also häufig nicht, aber einige Male, manchmal intern gescheitert, dann auch wieder im internationalen Vergleich. Aber da würde ich jetzt so meinen, dass die Chancen da doch relativ hoch sein müssten, oder?
Ich denke auch, also ja, am Ende entscheidet das IOC. Und das IOC ist natürlich ein komischer Haufen. Wir haben zwei mit Athletenvertreterin, glaube ich, drei Vertreter im IOC momentan aus deutscher Sicht. Es gibt natürlich immer auf öffentlicher Bühne auch so eine gewisse Anti-Deutschland-Stimmung. Haben wir oft genug erlebt, aber wir haben hier das Fußball-Sommermärchen gehabt. Wir werden noch einige Highlights im Vorfeld erleben und da werden auch immer wieder IOC-Member dann natürlich vor Ort sein, sich das anschauen. Also uns fehlt so ein bisschen... In der internationalen Sportpolitik, ich meine, wir haben Bach gehabt, aber so in den Sportverbänden, wir haben eigentlich null Mitspracherecht international im Triathlon, wenn man sich das anschaut in den ganzen Gremien. Ja, da gibt es seit vielen, vielen Jahren irgendwo, da hat sich auch niemand, kann man nicht sagen, dass sich niemand aus Deutschland da angestrengt hatte. Es gibt einfach da keine Lobby für Deutschland, ja, und das ist leider auf internationaler Ebene und Bühne oft so. Aber dann wird es, glaube ich, so sein, wenn das IOC sagt, okay, welche Bewerber aus Europa haben wir denn? Weil Europa ist dran in einem dieser beiden Jahre, 40 oder 44. Und wenn dann das Konzept stimmt, ja, und ich glaube, dann hätte auf jeden Fall München als auch Hamburg, wenn Hamburg, also je nachdem, welche Stadt national den Zuschlag bekommt, ich glaube schon, dass dann... Es gibt jetzt keine, es gibt die Standardisierung des Verfahrens, des Vergabeverfahrens ist mehr oder weniger aufgehoben durch Kirsty Coventry. Da gibt es viel so Sondierungsgeschichten, aber da gibt es auch so einen speziellen Namen für, dass Deutschland jetzt in so einem offiziellen Dialog mit dem IOC über mögliche Ausrichtungsgeschichten ist. Da wird sehr viel natürlich auch abgestimmt und ich glaube schon, dass diese Konzepte sich sehen lassen können, dass Deutschland auch die Sicherheit mitbringt. Also die Sicherheit der Finanzierungszusagen von der Regierung, das ist diesmal deutlich klarer dokumentiert und postuliert worden als vor 10 Jahren, wo man sich vielleicht bei Istanbul oder so nicht so sicher sein kann, was passiert bis dahin in dem Land, keine Ahnung. Ja, also es ist momentan ja sehr ruhig um die Türkei irgendwie, aber dass da auch so eine gewisse Durchführungsgarantie mitgegeben werden kann, was vielleicht andere Bewerber nicht können. Weil das IOC möchte großartige Olympische Spiele haben und die Olympischen Spiele 40 und 44 werden stattfinden. Und da möchte natürlich das IOC den bestmöglichen Bewerber haben, der die olympische Idee in ihrem Sinne weiterträgt. Ja, natürlich in ihrem Sinne heißt auch ein perfekt TV-vermarktbares Konzept. Ja, also das ist letztendlich die DNA der Olympischen Spiele der Neuzeit. Ja, ist das Ganze in die Welt zu tragen und ja, ich glaube schon, dass die Chancen Deutschlands da sehr gut stehen.
Dann müssen wir jetzt erstmal nochmal abwarten, wer ins Rennen geht.
wer ins Rennen geht, ne? Also wir Triathleten, wir können für uns einen Haken dran machen, weil wir haben hervorragende Locations. Ja, für welche Disziplin auch immer, ja, das werden wir sehen, wie viele wir bis dahin haben werden.
Das kommt kommt auch noch dazu.
Ne? Ja. Also das ist ja auch noch offen, ja, und Ob dann vielleicht unter dem Dach des Triathlons auch Fitness Racing mit dabei ist oder so, das werden wir sehen, das interessiert uns ja alles. Also
fehlt mir die Fantasie, aber gut. Ja. Das ist dann schon wieder was, wie willst du das erklären? Aber gut, das sollen sich dann andere die Köpfe drum brechen.
Ja, genauso ging es 2000 der Weltöffentlichkeit mit Triathlon. Wie, die schießen gar nicht?
Ja.
Ja, also...
Aber den Sport gab es da ja nun schon ein paar Jahrzehnte.
Na ja, gut, wir reden über 40. Wie alt ist High Rocks? Wann wurde es gegründet?
Ja, aber was hat das mit Triathlon zu tun? Nix.
Das sagen auch viele aus den Verbandsgremien, ja. Das ist halt eine sportpolitische Entscheidung. Die Sportart braucht ein Dach und Vertreter, mit denen man beim IOC vorsprechen kann. Ja. Und da kannst du nicht als privatwirtschaftlicher High Rocks Gründer Christian Tötzke hingehen und sagen, juhu, ich bin High Rocks, hier habe ich noch einen Trainingsanzug von Puma an und wir wollen jetzt olympisch werden. Also, und Christian Tötzke ist auch einer der Väter, der Mitgründer des Hamburger Triathlons, also von daher gibt es da schon so eine Verwandtschaft und dann hat er ja damals die Agentur absolut verkauft an Lagardère und später ging das weiter über an Ironman, alles lange Sportgeschichte, aber es hat schon so ein bisschen
aber eigentlich ist es doch Leichtathletik, wenn du so willst.
High Rocks?
Laufen, werfen, schwere Sachen bewegen. Oder was? So.
Ja, also ich muss gestehen, ich habe noch nie einen Elite-Wettkampf im High Rocks gesehen. Das, was ich so bisher mal an kurzen Videoschnipseln gesehen habe, habe ich immer gedacht, boah, die können ja alle gar nicht laufen. Ne? Ohne da Zeiten gesehen zu haben, aber es sind... Was ich damit sagen will, es sind andere Sportler als Triathleten. Wir werden nicht einen Doppelstart im Fitness-Racing und im Triathlon sehen. Da können wir, glaube ich, ganz, ganz, ganz klar von ausgehen.
Ja. Experten. Ne?
Vielleicht für Suriname, aber nicht für Deutschland.
Na gut.
Ja, das war ein Ausflug in die Welt der fünf Ringe. Ihr hört es, ich bin drin im Thema. Ja, wie gesagt, letzte Woche ein kurzer Smalltalk mit Schenscher. Ja, es war inspirierend, was er so vorgestellt hat an Konzepten und Ideen. Und es geht jetzt eben darum, und ihr da draußen, ihr hört es, ich bin da, ihr könnt ahnen, wie ich abstimmen werde, ja, wenn dann der Brief demnächst da liegt. Und ich kann nur an alle, die uns hier aus Hamburg hören, appellieren, egal wie eure Meinung ist, stimmt bitte ab.
Ja, das ja, ist ja
es immer. Ist einfach wichtig. Es geht um Mehrheiten für eine Sache oder gegen eine Sache und die sind natürlich umso besser kommunizierbar, wenn diese Mehrheiten auf einer großen Wahlbeteiligung beruhen. Ja, und das Ganze ist nur der Weg zum nächsten Briefkasten. Da wird sich relativ wenig an den Wahlurnen abspielen am 31.05. Der Drops wird vorher gelutscht sein.
Na, dann wollen wir mal gucken, wie er schmeckt.
Ja.
Wir sind gespannt.
Yeah. Ja. Das Thema wird uns sicher noch die eine oder andere Episode beschäftigen und dann werden wir uns irgendwann die Konzepte auch genauer angucken. Aber es ist ja noch sehr, sehr, sehr viel Zeit. Also,
das stimmt.
Das Ganze ist jetzt vielleicht für jüngste Jugendkader ein Thema. Ja? Also da sind wir noch sehr, sehr weit weg. Wir brauchen jetzt nicht drüber spekulieren, wer für Deutschland da antreten wird, weil diese Namen kennen wir noch nicht.
Nee, das ist... Das ist ein bisschen früh noch, das stimmt.
Ja. Ja.
Gut.
Gut.
Ja, ich hatte es eingangs gesagt, es kommt Großartiges auf uns zu, wenn wir wieder über Triathlon reden, auf jeden Fall. Ironman hat Startlisten rausgehauen und nur das, wir werden uns ausführlich noch mit den Rennen in Texas und in Südafrika beschäftigen und in Valencia. Man kann die alle in einem Atemzug nennen, weil sie an einem Wochenende stattfinden. Und wir müssen uns damit beschäftigen, weil wir haben uns, als die Startlisten dann wirklich rauskamen und dann wirklich mal so schwarz auf weiß da stand, welche Namen da alle stattfinden, schon gesagt, so, das ist schon ein ganz besonderer Moment, weil wirklich alles fast, was Rang und Namen hat, auf der Langdistanz versucht, den Haken zu setzen hinter die Kona-Qualifikation.
Ja, also ich würde fast sagen, die Kombination der beiden Rennen, wenn wir jetzt über die Langdistanzen reden, in Südafrika, ich glaube, Texas startet erst und Südafrika am nächsten Tag. So rum war, glaube ich, die Reihenfolge. Texas Samstag, Südafrika Sonntag. Richtig.
Wir hatten es doch schon letzte Woche.
Wir hatten schon, ja. Die Kombination beider Rennen bringt letztendlich das zweitstärkste Starterfeld an einem Wochenende nach dem mutmaßlichen Starterfeld für den Ironman Hawaii hervor. Zusammen mit Rot, ja, also man kann, glaube ich, sagen, dass fast alle, die im Triathlon Rang und Namen und Bedeutung haben, diesen Termin Mitte April nutzen, um frühzeitig vor allem das Thema Kona klarzumachen oder für die Ironman Pro Series Punkte zu sammeln.
Genau, und ich glaube tatsächlich das Thema Kona-Quali, da werden wir auch noch ausführlich noch rangehen, weil so mein erster Impuls war irgendwie so, oh, bei diesen ganzen Riesennamen, die es da gibt und so viele, das wird ganz schön eng irgendwie so. Da bin ich fast so ein bisschen, als ich dann mal geguckt habe, so, und das war mir gar nicht so klar, ich müsste es mal eben einmal durchzählen, wie viel das war. Ich habe es mir hier angemerkt, es sind nämlich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11 Leute sind qualifiziert, plus Gustav Iden, der nur ins Ziel kommen muss.
Wow.
In Texas. Und es gibt 6 Slots bei den Männern. Also es war jetzt nur bei den Männern, ne? Das ist schon richtig, richtig viel. Und bei den Frauen sieht es nicht viel anders aus. Da gibt es 6 Slots, aber viel, viel kleineres Feld. 27 Startnummern sind vergeben und da haben schon 7 einen Fahrschein. Das heißt, wir haben wieder dieses berühmte Rennen im Rennen, ne?
Ja,
wenn man,
ja, ja.
Wenn man dahinter guckt. Ne? Wer ist wo, wer wird wem gefährlich, wer braucht noch? Und nur mal für die, die es überhaupt noch gar nicht gehört haben, was da auf uns zukommt, wenn wir jetzt über Texas reden, bei den Männern. Ich lasse einfach nur mal so ein paar Namen fallen. Christian Blumenfeld, Kaspar Stornes, Patrick Lange, Gustav Iden, Maarten van Riel, Jonas Schomburg, Rudi van Berg, Jelle Gehns, Magnus Ditlev, Christian Höhenhaug, Sam Long, Lionel Sanders. Ich könnte so weitermachen. Und vor allen Dingen wahnsinnig viele Deutsche auch. Wir haben hier 5, 6, 7, 8 Männer und 2 Frauen im Rennen aus Deutschland. Also das wird.
Nenn mal gerne die prominentesten Namen.
Also Patrick Lange haben wir schon genannt, Jonas Schomburg, Leonard Arnold, Jonas Hoffmann, Paul Schuster, Jan Strattmann. Das sind, jetzt machen wir es auch komplett, Lukas Stahl und Julian Becker. Die sind die Namen bei den Männern, bei den Frauen Jana Uderstadt und Johanna Ahrens. Also da ist es nicht ganz so prominent, sagen wir mal, besetzt, aber auch ja die Frauendichte, die spielt sich dann eben in Südafrika ab. Da können wir gleich auch nochmal raufgucken. Aber ja, du hast es ja gehört, gerade mit den Namen, die ich vorgelesen habe. Und da sind dann eben wahnsinnig viele, auch von den Top-Favoriten, die schon qualifiziert sind. Und wer rangelt sich noch so drumherum? Ne? Das wird man dann eben sehen. Gustav Iden haben wir schon gesagt, der ist eigentlich raus aus dem Spiel, weil er nur ins Ziel kommen muss, nur in Anführungszeichen. Aber Patrick Lange zum Beispiel, der muss sich tatsächlich regulär qualifizieren. Maarten van Riel, wen haben wir noch? Jelle Gehns, der sein Langdistanzdebüt dort gibt, die ja immer hoch gehandelt wird, da wird man sehr, sehr gespannt drauf gucken. Ja, und Magnus Ditlev, Christian Höhenhaug, das sind natürlich so Namen, die werden sich um diese 6 Plätze rangeln, ne? Und dann weiß man ja, ist das immer so. Es kommen immer noch welche dazu, mit denen man noch nicht gerechnet hat. Ja, und der eine oder andere, ja, der schon einen Startplatz hat, für die Quali schon hat, wie Sam Long oder Lionel Sanders, Ben Canute, Cameron Wolf, also Namen, die vielleicht auch vorne noch mit reinkommen könnten, ja, die sind schon qualifiziert. Christian Blumenfeld, Kaspar Stornes als Weltmeister, Christian Blumenfeld hat schon den Platz gesichert, beziehungsweise auch validiert. Also da wird noch richtig, richtig viel in den nächsten Tagen und Wochen, so, ja, Wochen sind es nicht mehr so viele, aber Tagen wird uns das immer wieder beschäftigen. Das waren also wenn man auf die Männer guckt und bei den Frauen, da ist es tatsächlich ja wirklich, die Chancen, da einen Quali-Spot zu holen, sind ja natürlich auch sehr, sehr gut. Natürlich gibt es auch 6 Plätze, aber eben für ein viel, viel kleineres Feld. Ne? Wenn bei den Männern die letzte Startnummer die 82 ist, ist es eben bei den Frauen, ich habe schon gesagt, die 27, und das ist natürlich, ja, die Chancen sind gut. Also das auf jeden Fall, und es wird von der Besetzung her ähnlich spektakulär, wenn nicht auch nicht ganz so tief, aber wir bekommen dieses schöne, ja, muss man sagen, Triell oder was kommt danach noch? Cat Matthews gegen Suvay Glovset.
Massenschlägerei.
Und Taylor Nipp. Hannah Barry, die immer wieder gut aufgetrumpft hat, jetzt auch auf der Langdistanz sehr, sehr gut da reingekommen ist. Die hat allerdings schon Suvay Glovset und Cat Matthews auch. Taylor Nipp aber nicht. Die muss Gas geben, dass sie diesen Slot sichert. Und ja, das ist Da ist spektakulär. Also der Mann oder die Frau in der Regie wird viel zu tun haben, ja, weil da ist, das will man alles sehen. Ne? Da will man auch nicht, vor allen Dingen auch immer nicht nur den Führenden oder die Führende sehen, sondern auch, was passiert dahinter.
Ja, ich habe mir die Frage gestellt nach dem Warum. Die Strecke ist jetzt ja nicht die, also die ist interessant. Ich mag das, dieses nordamerikanische, die Weite und so weiter, aber sie ist ja jetzt nicht die schönste Triathlon-Strecke der Welt. Ne?
Nee.
Aber das ist den Profis natürlich egal. Warum? Es ist Nordamerika-Meisterschaft, das heißt, es gibt mehr Geld, mehr Slots.
Ja. Ja?
Und der Termin ist für die Region gut. Du hast natürlich das ganze nordamerikanische Klientel, die müssen nicht weit anreisen. Sehr viele Athleten sind sehr frühzeitig da und machen da ein Trainingslager. Ja. Ja? Das heißt, da werden auch nochmal 3 Wochen vorher Dinge trainiert, die im restlichen Saisonverlauf immer noch ihren Wert haben. Ihre Bedeutung haben.
Auch nötig, ne? Denn es wird mutmaßlich heiß. Es ist immer heiß und schwül. Also das ist auch auf jeden Fall was man, wo man sich darauf vorbereiten kann. Also das ist schon richtig knackig. Ja. Letztes Jahr kann ich mich noch dran erinnern.
Und ich finde das ganz hervorragend von dem Mindset her. Klar, es gibt 6 Slots, es gibt Vorqualifizierte, aber es gibt auch dieses Mindset, ich weiß es zum Beispiel hier von den beiden Utzbrenner-Athletinnen, Jana Uderstadt und Johanna Ahrens, die sagen, wir suchen auch die Konkurrenz. Wir gehen nicht zu irgendeinem Rennen, wo es ganz einfach wird, sondern wir suchen die Konkurrenz, weil Kona-Slot ist das eine, aber wir wollen uns natürlich auch mit dem Besten der Welt messen, weil nur daran können wir wachsen. Da, ne? Finde ich toll.
Ja, ich meine, ja, also machen wir uns nichts vor, da sind gerade bei den Männern auch wahnsinnig viele Namen drauf, die mit dem Rennen überhaupt nichts zu tun haben, die irgendwie an eine Profilizenz gekommen sind, weil sie Bock haben, als Profi zu starten. Aber ich finde allein diese Dichte und diese Masse an Namen, die alle Siegkandidaten sind, also die auch, also nicht jetzt unbedingt für dieses Rennen alle Siegkandidaten, aber die alle schon von sich sagen können,
ja.
Ich habe auch schon mal was gewonnen. Das kann ich schon mal vorweisen. Und das ist richtig, richtig cool. Also Texas wird spektakulär. Klar, du hast es gesagt, der Zeitpunkt spricht absolut dafür. Man muss diesen Versuch quasi jetzt unternehmen, ne, wenn man im Sommer noch andere Dinge vorhat. Du hast Rot erwähnt, das ist gesetzt.
Und darum eben das andere Rennen. Südafrika, klimatisch ein bisschen nicht besser einschätzbar, ja, weil du weißt bis zum Start nicht, wie lange wird die Schwimmstrecke sein. Ja, da haben wir schon vom Canceln bis zu den kompletten 3,8 alles erlebt. Ich durfte einmal selber da starten, war einmal schon viele, 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 viele Jahre vorher als Journalist da. Da hatte, glaube ich, war das zu Timo Brachts Zeiten? Ich weiß es gar nicht mehr, das ist zu lange her. Spektakulärer Kurs. Ich mag diesen Kurs, der ist einfach optisch richtig cool. Ja. Und vor allem eine Riesenparty dann an der Laufstrecke aus Deutschland ohne große Zeitverschiebung erreichbar, klimatisch ähnlich wie Deutschland etwas später im Jahr. Das ist ja, wir sind in Südafrika, das heißt Südafrika im April entspricht Mitteleuropa im Oktober, ja, also es ist quasi Herbst da, ne? Es ist nochmal so ein schöner Sommerausklang. Und auch da eben als Kontinentalmeisterschaft 4 Startplätze, eben auch mit höherer Quali-Wahrscheinlichkeit, zumal sich das ja eben verteilt jetzt. Es gibt ja insgesamt 20 Slots an dem Wochenende, verteilt auf Texas und Südafrika. Das ist 20% des Kona-Starterfeldes, kannst du fast sagen.
Ja, und wie gesagt, und eben mit wahnsinnig vielen Qualifizierten schon, ne, die in Dings sind. In Südafrika sieht es ein bisschen anders aus. Bei den Frauen nur Anna Pabinger aus Österreich, die schon mit ausgestattet ist, mit Kona-Quali. Und bei den Männern Rasmus Svenningsen. Also da deutlich, deutlich weniger Leute, die quasi vorne reinkommen könnten, wo man sagen kann, okay, die kann mir nicht gefährlich werden oder der. Da ist dann richtig harter Kampf um die Plätze angesagt. Und ja, auch da werden wir natürlich auf jeden Fall genauer hingucken, aber weil nämlich auch da, das ist fast noch absurder, sehr, sehr, sehr viel Schwarzrückgold unterwegs ist. Ja. Bei den Frauen, 18 Startnummern sind vergeben, haben wir 3, 4, 5, 6, 7 Frauen kommen aus Deutschland. Das ist schon ganz schön krass.
Ja, ja. Aber das macht Sinn, denn du hast es erwähnt, viele sind auch für Rot verpflichtet. Ja, da kommen sie auch so schnell nicht raus, wenn die Quali jetzt nicht klappt. Und du hast einfach zwischen dem Rennen und Rot nochmal 10 Wochen, wo du noch ein Rennen dazwischen packen kannst. Ja, für die Frauen Ich bin mir sicher, viele von denen, die sich da nicht qualifizieren, sehen wir hier in Hamburg.
Ja. Das, ja, oder sogar sowohl als auch, könnte ich mir auch vorstellen, weil Hamburg natürlich auch attraktives Rennen, easy hierher zu reisen und so weiter. Also das wird auch, also ja, werden wir sehen, wie groß Hamburg wird vom Feld und so weiter, aber ja. Ja, nichtsdestotrotz auch mega, auch damit wir da die einfach auch mal genannt haben, Südafrika, Merle Brunet, Laura Jansen, Daniela Bleimehl gibt ihr X's Comeback, wahnsinnig, bin ich wahnsinnig gespannt drauf zu sehen, jetzt nach dem dritten Kind, wie sie wieder zurückkommt. Sie hat immer noch Bock, richtig wieder, hat ein großes Interview gegeben bei uns. Ich fand das ganz faszinierend zu sehen, wie sie so als Athletin gereift ist auch und so, ne, wo sie sich früher einen Kopf drüber gemacht hat, dass sie das abstreifen kann und einfach jetzt auch ganz anders daran geht, aber nicht weniger ambitioniert, aber viel gezielter und konzentrierter, habe ich so den Eindruck. Da wird man sehen, für was das gut ist. Für sie da ja ein super Pflaster, hat schon gewonnen. Also von daher wird sie sich das bewusst ausgesucht haben, da in den Start zu gehen. Julia Scala, die Norseman-Siegerin, Wahnsinn. Also das wird richtig, richtig gut. Ansonsten noch Henrike Güber, Marit Lindemann und Antonia Milowski. Und bei den Männern tatsächlich auch 5 Deutsche am Start. Allen voran kann man sagen, weil er die höchste oder die niedrigste Startnummer hat, Frederik Funk, der ja schon den Versuch in Neuseeland gewagt hat, sehr gut platziert war im Rennen und dann aber es nicht gefinisht hat dahingehend, dass eben da das große Ziel die Qualifikation war. Die soll jetzt folgen. Gleiches gilt für Dominique Sauvaya, Andy Dreiz, auch nach einer Verletzung, Langdistanz. Ich weiß, ist es ein Comeback auf der Langdistanz? Ich glaube ja. Genau, vor Nizza Verletzung gehabt. Also war ja schon auf dem Leihrad, du hast es gesehen, schon wieder unterwegs. Aber ja, versucht ein weiteres Mal. Florian Angert.
Ja, was heißt versucht sein? Ich weiß gar nicht, ob der Kona unbedingt als Ziel hat.
Nö, aber das weiß ich auch nicht. Aber ich meine, was heißt als Ziel? Also das ist ja auch ein Ende irgendwann.
Das hat er erzählt.
Genau.
Er macht dies Jahr, er hat noch 3 Rennen geplant. Das ist jetzt das Rennen, dann ist es Rot und dann ist es was en Brun oder Ventoux? Eins dieser Rennen. Aber ich meine ganz klar, kein Kona.
Er hat es schon so für sich ausgeschlossen.
Ja, ich meine, das war, und dann hat er mir ja erzählt, dass er Lust daran bekommen hat, auf so einem nicht passenden Fahrrad einen Wettkampf zu bestreiten, hat gesagt, eigentlich sollte dann Schluss sein, aber er könnte sich vorstellen, im nächsten Jahr nochmal irgendwo Bikepacking-mäßig zu einem Rennen anzureisen, das Rennen zu machen und wieder nach Hause zu radeln. Ja, einfach so, weil er es kann.
Ja.
Wäre uns eine Freude.
Auf jeden Fall. Bei Florian Angert sieht es bestimmt anders aus. Der sicherlich darauf brennt, irgendwie mit ganz neuen Voraussetzungen auch wieder anzugreifen, wieder gucken, ob er da wieder hinkommt an seine alte Leistungsstärke, die er schon gezeigt hat. Und Marc Engelings noch am Start. Also, Südafrika werden wir auch noch ausgiebig diskutieren. Und ich glaube, ich spare es mir jetzt an dieser Stelle, die deutschen Teilnehmer des Ironman Valencia alle aufzuzählen. Das machen wir dann nochmal an anderer Stelle und auf trimark.de. Da wird es nämlich wirklich absurd. Also da sind so viele am Start. Das ist jetzt den Rahmen sprengen würde. Aber das ist auch richtig, richtig krass aus deutscher Sicht und aber auch international. Wenn man jetzt bei den ganzen Aufzählungen der großen Namen und Weltmeister und so einen vermisst und der Sam Laidlaw heißt, ja, der macht 70-3 in Valencia.
Ja.
Aber mal gespannt. Der Kollege Lars Wiechert auch. Wir sind vor Ort, wir werden ein Auge darauf haben.
Ja.
Ja, das wird auf jeden Fall richtig, richtig groß. Es ist ja noch ein bisschen hin, deswegen wir sind da früh, aber das war jetzt so, als die Startlisten rauskamen, ja. Da war nochmal, also auch auf Social Media, da war wahnsinnig viel Reaktionen von ganz, ganz, ganz vielen Profis, wurden nochmal Posts abgesetzt. Jetzt kommen die Reaktionen auf die Trainingseinheiten der Norweger, die jetzt in Texas Christian Blumenfeld gesagt, Casa, ich weiß es nicht mehr. Ja, also das norwegische Haus auf jeden Fall wurde aufgemacht, alle beisammen und die machen wilde Sachen. Gerade wieder kann man auf Strava ganz fantastisch verfolgen. In Winterklamotten, Läufe, um sich für die Hitze zu akklimatisieren, weil es noch nicht ganz so heiß ist gerade. Man muss wohl noch ein bisschen, jetzt noch ein bisschen drauflegen. Aber Christian Blumfeld hat gesagt, das Risiko ist zu hoch, dass es wirklich am Renntag heiß wird und du vorher quasi gedacht hast, oh, ist doch ganz okay hier. Mhm. Man muss vorbereitet sein auf das, was einen da erwartet.
Ja.
Und dann wird es wieder gut. Schauen wir mal.
Ja, gut.
Ja.
Also. Da haben wir Bock drauf?
Auf jeden Fall.
Das schauen wir uns an. Das ist ja erst übernächste Woche.
Ja, ja, ja. Wir müssen noch ein bisschen die Füße noch stillhalten.
So machen wir das.
Ne? Aber es sind einfach so viele Namen da. Ja. Da mussten wir einfach mal einmal durch die Startliste fegen.
Ja, das haben wir gemacht. Ich würde sagen, dann machen wir doch auch einen Deckel drauf für heute.
Das können wir machen. Wir müssen uns vorbereiten noch auf unser Trainingslager auf Mallorca.
Mallorca steht an, genau.
Absolut. Da wird jetzt gepackt und dann ist es auch nur noch ein paar Tage hin,
ja,
bis da losgeht.
Absolut.
Schön.
Also, ja, da draußen startet gut in den Frühling. Wir haben auch hier in Hamburg inzwischen zweistellige Grade. Ich werde es mal für mich nutzen im Feierabend. Euch auch einen schönen Tag, Nachmittag, Feierabend, wann immer ihr uns hört. Wir hören uns nächste Woche wieder. Denkt an unseren Werbepartner in silence.com, 15% mit dem Code Laktat. Und damit bis zur nächsten Woche.
Bis dahin. Ciao.
Macht's gut.